Radio 1.
Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gast. Und um den vorzustellen, hören wir mal kurz ins Fernsehstudio der Satiresendung Die Anstalt rein. Da trug sich neulich nämlich Folgendes zu.
Ah, Frau Kühl.
Herr Wopp, was machst denn du hier?
Ich weiß es noch gar nicht, ich habe zwei Nachrichten für dich. Die erste Nachricht, Max hat sich als engagierter Bürger gezeigt und einen Wahlaufruf für eine Partei gemacht.
Und was heißt das?
Das heißt, dass er jetzt diese Anstalt vor der Wahl nicht moderieren darf. Das sind nun mal die Regeln. Die gute Nachricht, ich spring für ihn ein.
Und die schlechte?
Ich finde, ich sehe überhaupt nicht aus wie Friedrich Merz.
Ach, Leute, ich kann so nicht arbeiten.
Ja, das war vor knapp 2 Wochen. Seit gestern nun sind die Messen gesungen, die Wahlen sind vorbei und auch Kabarettisten können wieder zur Tagesordnung übergehen. So auch Timo Wopp, den wir nicht nur durch die Anstalt kennen, da haben wir ihn nämlich jetzt gerade vertretungsweise gehört, sondern zum Beispiel auch durch den Tipi-Talk von Radio 1, bei dem er neulich Florian Schröder vertreten hat. Und dann steht er natürlich auch immer wieder mit seiner eigenen Show auf der Bühne, die heißt jetzt... Die Show heißt Ja, Sorry und ist am Donnerstag bei den Wühlmäusen zu sehen. Und über all das müssen wir natürlich reden. Herzlich willkommen, Timo Wopp.
Vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Und ich muss feststellen, du siehst immer noch nicht aus wie Friedrich Merz.
Ich sehe immer noch nicht aus wie Friedrich Merz. Und die Leute müssen den Eindruck haben, ey, der wird immer angerufen, wenn einer ersetzt werden muss. Oder?
Ja, aber Florian Schröder, ein bisschen, ersetzt, aber das ersetzt. Kann ja Methode haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das auch super. Ich weiß, bei der Anstalt ist es immer so. Die rufen mich immer an, wenn sie irgendwie einen schmierigen Moderator brauchen oder Neoliberalisten auf Ecstasy oder irgendeinen, wo die sagen, der hat ganz viele moralische Abgründe. Ist aber trotzdem lustig. Dann weiß ich, ich kriege den Anruf. Und jetzt eben...
Hast du eine Erklärung dafür, warum du in diese Schublade dann gesteckt wirst?
Weiß nicht, vielleicht fülle ich die irgendwie gut aus, aber es macht ja auch immer Spaß. Und bei der Anstalt war es wirklich so, ich bin in die Aufzeichnung reingegangen und konnte nicht einen einzigen Satz auswendig. Also ich kannte die Nummern, aber ich habe nur gepromptert. Immer wenn die Kollegen gesprochen haben, habe ich auf den Prompter geguckt, mir den Satz gezogen und dann...
Aber das ist eine Aufzeichnung, ne? Das
ist keine. Es ist live on tape und dank eines tollen Teams ist uns das ja auch irgendwie gelungen, aber am Wahlergebnis hat es irgendwie nichts geändert.
Nee, das wäre schön, oder? Wenn das was geändert hätte. Aber wie hast du das gestern erlebt eigentlich?
Naja, wie habe ich das erlebt? Ich habe das so erlebt, dass meine Tochter gestern 13 geworden ist und eine fette Party geschmissen hat und ich mir zum Glück dieses ganze Elend nicht angucken musste. Und ich kann auch nur sagen, auch in den Wühlmäusen, es wird nicht noch die 180. satirische Aufarbeitung der Bundestagswahl geben.
Ja, aber bist du da nicht, ich meine, deine Tochter hatte Geburtstag und dann guckst du aber nicht so nach den ersten Hochrechnungen und nach den ersten Prognosen?
Die ganze Zeit. Das ist natürlich.
Papa, da kannst du nicht mal,
ich nur am Handy, aber das kennen die ja schon von mir, dass ich nur am Handy bin und gucke. Nein, also das habe ich natürlich schon gemacht und hatte auch Spannung und hatte auch kurz vorher diesen Adrenalinschub, was kommt dabei raus. Und jetzt ist eben das bei rausgekommen, aber ich bin froh, dass heute die satirische Aufarbeitung nachher Florian Schröder machen darf. Also quasi sind wir ja nur Lunte für das Feuerwerk, was Marco Seifert nachher beim Tipi-Talk abfackeln wird.
Aber ich meine, wir haben uns ja jetzt nun alle, also wir müssen ja jetzt das nicht dem nicht vorgreifen, aber wir haben ja nun alle gesehen, was passiert ist und dass die DDR an den Grenzen von 89 jetzt blau ist oder so. Ja. Wo man denkt, hast du damit gerechnet?
Naja, irgendwie haben wir es ja alle geahnt und damit gerechnet haben wir schon.
Aber so flächendeckend?
Flächendeckend, es ist immer wieder schockierend, wenn man die Zahlen sieht. Und es ist natürlich auch so, dass ganz oft gesagt wird, ah, aber bei den ganzen Wahnsinnigen da draußen, das sind doch irgendwie goldene Zeiten fürs Kabarett und für die Satire, aber ganz ehrlich, man kann ja auf der Bühne gar nicht mehr bescheuerter sein als die Realität. Und wenn die Realität einen permanent überholt mit, was weiß ich, Äußerungen wie Hitler war Kommunist, was soll ich mir denn noch als nächstes ausdenken, außer eben bei mir selber zu suchen und bei meinen eigenen moralischen Flexibilitäten zu forschen?
Ja, wie ist das eigentlich? Also weil du sagst, ja klar, man fragt sich dann immer, sind das jetzt gute Zeiten für Kabarett? Was braucht es eigentlich? Gibt es auch schlechte Zeiten für Kabarett oder so?
Ja, eigentlich nie, ne? Nur wenn man unkreativ ist. Also man bewegt sich ja durchs Leben und kriegt so viele gesellschaftliche Einflüsse, auch im Privaten, gerade wenn man auch 2 Kinder hat. Man ist in so viel Zwangsgemeinschaften eingebettet. Also es mangelt mir nicht an Material.
Ja, okay. Material für das Programm, das, über das wir jetzt gleich sprechen werden, Ja, Sorry. Daran hat es dir auch nicht gemangelt. Das geht dann, ist das politisches Kabarett auch?
Nee, es ist, glaube ich, nicht in dem Sinne politisches Kabarett. Es ist eine Stand-Up-Show geworden. Aber das ist ja sozusagen in Deutschland, denken wir ja gerne in Schubladen, das ist Kabarett, das ist Politik, das ist anspruchsvoll und das ist Stand-Up-Comedy. Das ist ein bisschen seichter, das ist ein bisschen leichter. Aber nur wenn man da mehr sozusagen in sich geht und bei sich selber forscht und es leichter klingt, heißt es ja nicht, dass es mit weniger Haltung gemacht wird. Nee. Und sich an den eigenen, habe ich ja gerade schon erwähnt, moralischen Abgründen Abgründen abzuarbeiten, finden ja die Leute in diesen Tagen, wo so viel auch tagespolitisch schon am Tag selber erledigt ist, auch gagmäßig, ja auch mal ganz schön, mal über nicht ausgetrampelte Comedy-Pfade geschleppt zu werden, mal Gedankengängen zu folgen, mit denen man vielleicht in diesem Zusammenhang nicht so gerechnet hat. Und insofern ist es nicht in dem Sinne politisches Kabarett, dass ich nochmal benenne, wie bescheuert die anderen sind, sondern nur, wie bescheuert ich bin.
Ah ja, okay. Und bei uns ist nach wie vor Timo Wopp, Kabarettist, Stand-up-Comedian, Dienstleister. Damit fasst du das im Prinzip zusammen, wie auch immer man das nennt, mit welchem Programm du auf der Bühne stehst. Und am Donnerstag tut er das bei den Wühlmäusen mit seinem Programm Ja, sorry. Ja, sorry. Wofür entschuldigst du dich? Bei wem? Warum?
Ja, eigentlich ja für gar nichts, weil ja, sorry ist ja immer die geilste Nicht-Entschuldigung der Welt, weil es kommt ja eigentlich immer sofort ein Aber hinterher. Es ist ja immer, ja, sorry, ich habe jetzt anscheinend irgendwas falsch gemacht, aber ich kann ja gar nichts dafür.
Ah, okay.
Und so ist das im Prinzip entstanden. Mein letztes Programm hieß Ultimo, sollte eigentlich das letzte gewesen sein, der letzte Kampf um meine kabarettistische Daseinsberechtigung. Dann ist mir aber doch so viel eingefallen, dass ich auch irgendwie mich dafür entschuldigen musste, aber nicht wirklich. Ich habe gesagt, ja, sorry, ich gehe nochmal auf Tour, aber...
Okay.
Es hat ja anscheinend nicht gereicht, was ich gemacht habe, nicht, um ausgesorgt zu haben. Und so ist es mal entstanden. Und um diese Nicht-Entschuldigung herum, eigentlich auch um dieses so Verantwortungstennis. Ich kann ja gar nichts dafür. Ich spiele den Ball mal direkt wieder zurück. Da rankt das Programm so ein bisschen.
Ah, okay. Und war das so, also diese Erkenntnis, okay, damit beginnt es, ja, sorry, aber, ne, genau. Und dann hast du das darum gebaut, also um diese Erkenntnis herum, dass das immer, oder wie?
Ja, eigentlich auch um die Erkenntnis des Untertitels, der ist nämlich der schmale Grat zwischen Anspruch und Würdelosigkeit.
Ja.
Und darin befinden wir uns ja eigentlich permanent in dieser überkomplexen Welt. Müssen wir andauernd Entscheidungen treffen, wo man entweder gnadenlos 100% richtig liegt oder komplett scheitert. Es gibt ja so irgendwie kaum was dazwischen. Und das wollte ich ziemlich lustig auf die Bühne bringen, dass man entweder sagt, yo, ich bin High Performer, ich hab's geschafft. Oder sagt, ja, sorry, ich hab's komplett falsch eingeschätzt. Und so ist das mal entstanden. Und dieser schmale Grat zwischen Anspruch und Würdelosigkeit. Ich meine, ich habe BWL studiert, ich bin Familienvater, ich war Jongleur, ich war immer das unterste Ende der Nahrung.
Also ich meine, aber als BWL-Student hättest du es sehr weit bringen können, also bis in die FDP.
Bis in die FDP,
oder?
Guck mal, da wäre ich jetzt heute raus. Ich habe heute Arbeitslos. Ich spiele in 3 Tagen in Wühlmäusen. Hier,
ja,
Christian.
Ja, aber da gibt es ja Leute, die wirklich Karriere machen und die du ja auch zum Beispiel berätst oder beraten hast.
Ja, ich war selber in der Beratung tätig, aber da ist ja auch im Prinzip auch die Idee damals vor über 10 Jahren zum ersten Abendprogramm entstanden, weil ich es immer so enorm lustig fand, wenn man darüber spricht, diese Selbstoptimierung oder eben, was ich gerade schon erwähnt habe, so ein High-Performer zu sein. Und es ist für mich immer sehr verdächtig, wenn Leute so ganz einfache Antworten geben und in so den 5 Erfolgsschritten denken. Und wo ich immer denke, wo so einfache Antworten gegeben werden, da lauern eigentlich verdammt viele Paradoxien und Widersprüchlichkeiten und Sachen, die man komödiantisch gut aufarbeiten kann.
Und war das genau der Punkt, wo du gesagt hast, genau, das ist etwas, was mich interessiert? Also eben nicht die 5 Antworten auf die immer gleichen Fragen oder einfache Antworten, vermeintlich einfache Antworten zu geben, sondern zu sagen, okay, ich kann das, ich kann was anderes daraus machen. Also mich zieht es, also es musste ich ja dann auch auf die Bühne gezogen haben.
Ja, es hat mich fasziniert. Mich hat auch vor allen Dingen immer dieses, was mich am meisten immer noch fasziniert, ist immer dieses gnadenlos an die Wand fahren mit diesen Erfolgsfaktoren, weil die meisten funktionieren ja überhaupt gar nicht, außer die Umstände, die man hat, passen mal durch Zufall zu diesen Erfolgsfaktoren. Und das habe ich immer schon gerne aufgearbeitet und ich habe auch so eine Faszination für Leute, die so vollkommen selbstbewusst reden, obwohl sie gerade keinen blassen Schimmer von dem haben, von dem sie gerade erzählen. Und das so aufzudecken, auch in mir selber, das ist eigentlich immer so die Grundlage von meiner Comedy gewesen.
Aha, okay. Während der du, wenn es mal irgendwo hakt, anfängst zu jonglieren, habe ich gelesen. Also du hast wirklich mal beim Cirque du Soleil, also du hast es richtig gelernt und warst ein richtig offenbar gefragter Akrobat? Und
genau, gelernt. Ich habe es mir selber beigebracht, während der Schulzeit schon. Habe dann mit dem Jonglieren mein Studium finanziert. Bin also im Prinzip über die deutschen Varieté.
Das?
Ja, ich war das.
Ich dachte nicht so an den Straßenkreuzungen.
Nee, nicht an den Straßenkreuzungen. Gneisenau, Ecke, Mehringdamm hätte sich auch angeboten, aber verdammt kurz, ne? In 30 Sekunden, zack, dabei auch noch was zu erzählen. Also das hätte ich nicht hinbekommen. Aber ich stand so in Berlin im Wintergarten, stand ich früher auf der Bühne und war trotzdem dann sozusagen nach der Show dazu verpflichtet, für den nächsten Tag wieder fürs BWL-Studium zu lernen. Und irgendwann war ich dann Diplomkaufmann und Jongleur und dann hat auch der Cirque du Soleil angerufen und wollte eine Nummer von mir haben, die ich dann auch gespielt habe. Und ich sag mal so, beim Cirque du Soleil, als blau angemaltes Männchen, der schon in der Unternehmensberatung gearbeitet hat, da war der Grat zwischen Anspruch und Würdelosigkeit mehr als nur schmal, sag ich mal.
Ah, okay, warum?
Naja, es ist dann doch nicht der Traum, den man unbedingt leben möchte. Okay. Und das dreimal am Tag und das auf direkte Vorgabe von den Artdirektoren. Da ist man dann mit Anfang 30 irgendwie schon weiter oder denkt anders und möchte sich irgendwie doch mehr einbringen.
Ja, und wenn du aber auf der Bühne stehst und deine, also wie übermorgen bei den Wühlmäusen deine Comedy machst, deine Stand-up-Comedy, dann ist das aber wirklich, gehört das dazu, die Jonglage? Oder ist das wirklich ein Mittel, um...
Ja, das gibt es dann schon. Und ich sag mal so, das, was ich noch kann, fürs Kabarett reicht's.
Okay. Und auch ein schöner Titel.
Ja, fürs Kabarett, aber auch schon nicht mehr für Gneisenau, Ecke, Mehringdamm. Also da bin ich schon wieder raus. Die sind besser als ich. Aber nee, ich mache das natürlich schon, weil die Leute mich auch teilweise über diese Nummer kennengelernt haben. Und die pflege ich immer in dieses Programm ein. Aber das, glaube ich, immer an sehr überraschenden Stellen, wo eigentlich keiner mehr damit rechnet.
Aha, okay. Ah,
wir wollen es ja ein bisschen spannend halten.
Ja, ja, genau. Wir
werden jetzt im Radio nicht jonglieren.
Obwohl.
Ne?
Du,
ich bin mit der Pantomime. Ja, danke schön. Ich bin ja mit der Pantomimennummer im Radio schon so derartig gescheitert. Also das.
Genau. Nee, das muss man nicht. Wir können dir beim lustig sein und beim würdelos sein und beim anspruchsvoll sein zugucken. Am Donnerstag bei den Wühlmäusen. Wann stehst du auf der Bühne? Gibt es noch Karten?
Es gibt noch Karten. Es wird aber schön voll. Es fühlt sich sehr gut. Ab 20 Uhr stehe ich auf der Bühne. Ab 19:30 ist Einlass. Und ja, kommt da gerne in Scharen noch vorbei.
Aber sowas von. Ja, sorry, da gibt es keine Ausrede. Okay, Timo Wopp war bei uns dann. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, alles Gute und vielleicht bis irgendwann.
Ja, vielen Dank
bis
für die Einladung.
Danke. Tschüss.